Zum runden Geburtstag. Heute mit Andreas Kohl, 65 Jahre. Eine Sendung von Aldo Parmigiani.
Professor Dr. Andreas Kohl ist Universitätsprofessor für Verfassungsrecht und Politiker der Österreichischen Volkspartei. Er ist am 14. Juli 1941 als Sohn Südtiroler Eltern zwar in Deutschland geboren, aber in Gossensass aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte Andreas Kohl Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck und promovierte 1963. Im Jahre 1969 erfolgte seine Habilitation an der Universität Wien. Seit 2002 hat Dr. Kohl das Amt des österreichischen Nationalratspräsidenten, das zweithöchste Amt, das die Republik Österreich zu vergeben hat, inne. Professor Dr. Andreas Kohl ist Universitätsprofessor für Verfassungsrecht und Politiker der Österreichischen Volkspartei. Er ist am 14. Juli 1941 als Sohn Südtiroler Eltern zwar in Deutschland geboren, aber in Gossensass aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte Andreas Kohl Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck und promovierte 1963. Im Jahre 1969 erfolgte seine Habilitation an der Universität Wien. Seit 2002 hat Dr. Kohl das Amt des österreichischen Nationalratspräsidenten, das zweithöchste Amt, das die Republik Österreich zu vergeben hat, inne. Herr Präsident Dr. Kohl, die viel zitierte Globalisierung stellt zu Beginn unseres dritten Jahrtausends neue, unvorhergesehene Herausforderungen, vor allem an die verantwortlichen Politiker. Welche wirtschaftlichen, welche anthropologischen Chancen, welche Gefahren sehen Sie darin?
Ich sehe in der Globalisierung mehr Chancen, auch im Sinne meines christlichen Weltbildes, weil Globalisierung bedeutet ja, dass alle Völker dieser Welt am gemeinsamen Wohlstand teilhaben können und dass man sich nicht abschottet. Das heißt also, wenn ich sehe das enorme Wirtschaftswachstum, dass es in China gibt, dass es in Indien gibt, dass es bei den Philippinen gibt. Alles Länder, die früher sehr, sehr arm waren und die jetzt am gemeinsamen Welthandel profitieren, ist das eigentlich ein Fortschritt.
Bereits ein kurzer Blick auf Ihre Lebensdaten zeigt, dass Sie ein geborener Politiker sind. Der rote Faden, der sich durch Ihre Karriere zieht, zeigt auch unmissverständlich den Geist einer christlichen Grundhaltung auf. Welche spezifischen sozialpolitischen Themen werden von oder durch den christlichen Glauben entscheidend mitbestimmt?
Also ich glaube, dass es einmal das Personalitätsprinzip der christlichen Soziallehre ist. Das heißt, das Verständnis, dass der Mensch das Ebenbild Gottes ist und daher angeborene Rechte und Pflichten hat, dass er eine Würde hat, dass gleichsam ein Zaun um ihn herum besteht, über den man nicht steigen darf, wo seine eigene Sphäre gestaltet wird. Das ist das Personalitätsprinzip, das auch bedeutet, dass alle Menschen die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten haben, die gleiche Würde haben und als solche auch respektiert werden müssen. Das zweite ist die Solidarität, die aus der christlichen Soziallehre erfließt. Das heißt also, dass man partnerschaftlich mit den Menschen umzugehen hat und dass man teilt, dass man damit also auch den Steuerstaat, in dem wir leben, akzeptiert, dass 50% des Einkommens eben umverteilt werden auf die Sozialbedürftigen. Und das dritte ist die Subsidiarität, das heißt also, dass man jene Pflichten wahrnimmt, die man wahrnehmen kann und nur das von der übergeordneten Gemeinschaft verlangt, dass das Subsidium, die Hilfe, wo man selber nicht leistungsfähig ist. Also das sind die drei Grundprinzipien der katholischen Soziallehre, die aus den päpstlichen Enzykliken erwachsen, Rerum Novarum beginnend, Quadragesimo Anno, Centesimus Adveniens und so weiter. Damit habe ich mich von Kind auf befasst und das hat natürlich mein Leben gestaltet.
Nun ist Politik, Herr Dr. Kohl, in den letzten Jahren in Europa insgesamt in einen Ruf geraten, der nicht sonderlich optimistisch klingt. Haben sich die Menschen geändert oder hat sich das System geändert? Bestimmt die Politik den Zeitgeist oder ist es eher umgekehrt? Wird die Politik vom Zeitgeist bestimmt?
Das ist sehr, sehr schwierig. Da gibt es wohl eine Wechselwirkung. Ich glaube, dass wir im Augenblick ein bisschen das, was der Wiener den selbstinfizierten Schmäh bezeichnet, leiden. Das heißt also, es gibt eine gewisse Grundhaltung in der Politik, die wenig optimistisch ist, hängt mit einem doch gegenüber den Vereinigten Staaten und den Entwicklungsländern sehr geringem Wirtschaftswachstum zusammen. Aber es ist eigentlich ein aus meiner Sicht objektiv überhaupt nicht gerechtfertigtes Krisengerede. Europa hat eine sehr gute Entwicklung mit dem Ende des real existierenden Sozialismus genommen, sehr, sehr viele Menschen in die Freiheit, in den Wohlstand gebracht. Europa ist größer geworden. Es gibt natürlich Wachstumskrisen und Wachstumsschwierigkeiten, Stichwort europäische Verfassung. Aber wir sind ja hier in Rom und Rom wurde nicht an einem Tag erbaut. Das heißt also, die 50, 60 Jahre europäische Entwicklung, die wir hinter uns haben, sind ja ein Wimpernschlag der Geschichte. Das ist so kurz. Und ich sehe das ganz positiv und optimistisch und glaube auch, die Politiker haben nicht Probleme herzuräumen, sondern Probleme zu lösen. Also meine Grundhaltung ist zupackend optimistisch.
Welchen kleinsten gemeinsamen Nenner würden Sie, Herr Nationalratspräsident, unter dem Begriff Europa setzen, um diesen nicht nur geografischen Begriff am besten darzustellen?
Ja, also Europa ist, wenn man die Vielfalt von innen kennt, ein ungeheuer schichtenreiches Gebilde. Wenn man aber die Welt kennt, dann ist der kleinste gemeinsame Nenner Europas ein sehr großer. Das ist natürlich die christlich-abendländische Kultur, die christlichen Wurzeln, ohne die man unsere Geschichte und unser Wesen und unser Land, unsere Länder überhaupt nicht verstehen kann. Das ist das Bekenntnis zu den Menschenrechten und zum Rechtsstaat. Das ist das europäische Lebensmodell und natürlich die mehr oder weniger ausgeprägte soziale Marktwirtschaft. Das heißt also dem Solidaritätsgebot entsprechend die Einrichtung von Sozialsystemen, die das Leben, die Gesundheit, die Sicherheit, die Altersversorgung, die Arbeitswelt gestalten und zwar in einem solidarischen Sinn. Das alles zusammen hat auch eine spezifische Kultur hervorgebracht, eben das europäische Lebensmodell, das also nicht ein reines Arbeitsmodell, sondern auch ein über die Arbeit hinaus weisendes Leben, ein religiöses Leben auf der einen Seite, aber auch ein reiches kulturelles Leben in sich birgt. Und das zusammen ist das europäische Lebensmodell, auf das wir stolz sein können.
Herr Dr. Kohl, Sie gehören zu den Förderern der Europa-Idee und konnten sich damit auch profilieren. Europa, was ist das heute? Ein wirtschaftlicher Verband von 25 Ländern mit gleicher Währung oder ein ungleiches Staatengebilde mit utopischen Zügen?
Also es gibt die berühmten Lettres persanes, das sind die persischen Briefe, die Montesquieu geschrieben hat, wo jemand das Heilige Römische Reich deutscher Nation einem Perser schildert mit dem Satz Monstro simile irregulare aliquot corpus. Das Heilige Römische Reich, ein Monster und ein irregulärer Körper. Das kann man heute auch von Europa sagen, nämlich ein irregulärer Körper. Das ist eine Entwicklung sui generis. Das ist also kein Bundesstaat, aber auf dem Weg zu einem Bundesstaat. Das ist geprägt von der Vielfalt, aber doch zusammengehalten von diesem europäischen Gesellschaftsmodell. Und es gibt auch jetzt ein sehr schönes politisches Netz, ein Sicherheitsnetz, ein außenpolitisches Netz, ein Entwicklungshilfenetz, das Europa zusammenhält. Und ich glaube, dass es auf dem Weg zu einem eigenartigen, aber wirtschaftlich und kulturell erfolgreichen Freiheitsgebilde ist.
Es wird viel von der Seele Europas gesprochen, Herr Professor Kohl. Papst Benedikt XVI. Hat in einer seiner allerersten Ansprachen darauf hingewiesen, dass seine Namenswahl, nämlich Benedikt, gezielt auf das Erbe des Abendlandes, das Sie vorher angesprochen haben, hinweisen sollte. Welche Rolle nehmen in Ihrem politischen Credo die christlichen Wurzeln Europas ein?
Für mich sind die christlichen Wurzeln Europas nicht nur Teil meiner Inkulturation, das heißt meiner Erziehung, sondern ich bin Christ und ich glaube daran, dass das Sittengesetz, das das Christentum in sich birgt und die davon abgeleitete katholische Soziallehre ein Handlungsauftrag ist. Und getreu dem Lehrschreiben des damaligen Kardinal Ratzinger vom Christkönigstag des Jahres 2002 an die Politiker, empfinde ich es meine Pflicht, mich durch Auseinandersetzen mit der christlichen Weltanschauung, mit den Geboten, mit der Lehre, mein Gewissen so zu formen, dass ich Entscheidungen treffe, die ich im Rahmen dieser christlichen Verantwortung auch zu treffen in der Lage bin. Also es ist nicht so, dass es christliche Politik gibt, aber es gibt Politik aus christlicher Verantwortung. Und das versuche ich zu leben. Und das für mich ist eben eine gesollte Politik und nicht eine komplett autonome.
Papst Benedikt XVI. Hat vor rund einem Jahr aber auch geschrieben, Europa ist krank. Dabei hat er einen ethischen Untergang beklagt. Welche Mittel hat ein verantwortlicher Politiker, dieser pessimistischen Diagnose entgegenzuwirken, Herr Dr. Kohl?
Ja, ich glaube, dass einmal sehr viel die Vorbildwirkung betrifft. Das heißt, dass die politische Klasse eben eine ethische Grundeinstellung haben darf. Sie muss anständig sein. Die Politiker müssen anständig sein und nicht als Korruptionisten gesehen werden, beziehungsweise als Menschen, die sich auf Kosten des Steuerzahlers bereichern. Das heißt, die Anständigkeit eines politischen Systems ist schon sehr, sehr wichtig. Die Offenheit, auch die Kritikfähigkeit, das sich stellen und das also nicht als abgehobene Elite zu agieren. Das ist einmal das eine. Das andere ist, dass wir die Verantwortung haben, ein Erziehungssystem aufrechtzuerhalten, das ganz bewusst auch die Wertevermittlung zum Gegenstand hat. Es gibt ja das Paradox, dass unser Staat, unsere westlichen Gesellschaften auf der Grundlage von Werten beruht, Toleranz, Pflichterfüllung, Solidarität, die der Mensch üben und haben muss, die aber der Staat nicht selber vermittelt. Der Staat muss ja neutral sein. Dieses Neutralitätsgebot des Staates, dass er nicht irgendeine Weltanschauung seinen Bürgerinnen und Bürgern auferlegt, bedeutet aber nicht, dass sie den kompletten Hedonismus, die komplette Wertelosigkeit, weil dann kommt es zu diesen Zerfallserscheinungen, die der Heilige Vater beklagt und mit Recht in vielen Gesellschaften sieht. Und da macht mir auch vieles Sorge. Daher glaube ich, dass die Politik schon in dem Bildungssystem, das wir unseren Kindern bereithalten, Recht daran tun, den Religionsunterricht oder den Ethikunterricht gleichberechtigt vorzusehen, sodass also schon in jungen Jahren die jungen Menschen wissen, dass es mehr gibt als den eigenen Bauch.
Noch nie hat es in Europa so viel und so lange Wohlstand gegeben wie heute. Dennoch herrscht eine weit verbreitete Europaskepsis vor. Vor allem bei alten Menschen und in der Jugend sind Pessimismus und Aussichtslosigkeit, wenn nicht Resignation, vorherrschend. Wissen die Menschen in Europa eigentlich, was sie sich von der EU erwarten dürfen? Und weiß die EU in Brüssel, was sich die Menschen von ihr erwarten?
Es geht uns einfach allen sehr, sehr gut. Und es ist noch nie den Menschen so gut gegangen. Und das führt leider auch dazu, dass die Ansprüche größer werden. Es führt auch dazu, dass man das, was man hat, nicht schätzt. Wer so wie ich in die ersten Jugenderinnerungen besteht, in dem Ende des Krieges und in den letzten Bombenangriffen und in den abgeschossenen Flugzeugen, wenn man weiß, was der real existierende Sozialismus für eine Gefahr für Europa bedeutete, wenn man weiß, was der eiserne Vorhang und was die Konzentrationslager, was Auschwitz bedeutet haben, wenn man weiß, was die Gulags bedeuten, dann ist Europa ja eine unglaubliche Errungenschaft. Ist der Euro eine unglaubliche Errungenschaft? Ist die Reisefreiheit Schengen? Das sind alles so sensationell gute Dinge, dass man eigentlich mit Recht erwarten könnte, dass die jungen Leute das so sehen. meine Kinder konnten in ganz Europa überall studieren, Praxis machen, arbeiten, leben. Das war ja vor 50 Jahren undenkbar. Also es ist ein tolles Europa, in dem wir leben.
Aus der Sendereihe Menschen in der Zeit hörten Sie zum runden Geburtstag. Heute mit Andreas Kohl, 65 Jahre. Eine Sendung von Aldo Parmigiani. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.